SRF 1.
Persönlich. Dani Forler im Gespräch mit Gästen.
Schönen guten Morgen allerseits, live aus Enkürgen, Kanton Nidwalden. Wir sind zu Gast im Gemeindesaal. Und hier könnt ihr in dieser Stunde zwei Innerschweizer Persönlichkeiten lernen können. Aus Stanz darf ich euch vorstellen, die ehemalige Schauspielerin und Autorin Marlene Wirtner-Durrsch. Guten Morgen.
Guten Morgen miteinander.
Und aus Führigen oberhalb Stanzstadt der selbsternannte Freestyle-Rentner und ehemalige CEO, der Walter Zibon. Guten Tag.
Schönen guten Morgen.
Walter Zibon, gerade zurück aus den Veloferien, wobei Velo ist gerade ein bisschen salopp gesagt. Der Walter Zibon ist sehr sportlicher, 69, er ist Bergsteiger, Skifahrer, Mountainbiker und die kommen jetzt gerade zurück aus so einer kleinen Ferienepisode mit dem Mountainbike. Was sucht ihr da für einen Kick beim Downhill runterblochen?
Ja, eben, wir blochen ja nicht runter, wir gehen ganz langsam runter, etwa so langsam, wenn wir raufgehen.
Aber die steigen schon nicht ab?
Nein.
Aber der Kick beim Mountainbiken generell?
Ja, einfach, dass man am Abend müde ist und ein Bier verdient hat.
Ja, und das war ein Grüppli, wo ihr jetzt unterwegs
seid? Wir sind 15 sind unterwegs gewesen. Wir haben drei Gruppen gemacht. Eine ein bisschen mit dem E-Bike und die andere ein bisschen die gröbere.
Aber die sind ohne Motor unterwegs
gewesen? Ja, nein, das ist eher so. Ich lasse mich auch nicht fotografieren mit einem E-Bike.
Marlene Wirtner-Durrsch, 67, auch sportlich unterwegs, seit ihr nämlich Hund gesucht habt. Das ja. Ist der Pudel Piccolo, den wir vor der Sendung jetzt noch schnell müssen, einem Mann übergeben mussten, weil ihm ist das alles zu nervös hier drin.
Das ist richtig.
Aber er ist so ein bisschen euer Bewegungscoach, ist das richtig?
Er ist mein Personal Trainer und mein Schrittmacher.
Das heisst?
Ja, also ich bin selber absolut unsportlich. Ich habe einfach ein Problem, oder? Wenn ich kein Ziel habe, einfach nur rumlaufen, ich weiss auch nicht, das sagt mir nicht, oder?
Aber jetzt gibt es einen Sinn mit
und
dem Piccolo.
Und jawohl, jetzt gehe ich mit dem Piccolo jeden Tag anderthalb Stunden laufen.
Anderthalb Stunden? Und ja. Dann gibt es ja jetzt noch die Aktion SRF bewegt ab nächste Woche. Da hat er vielleicht auch noch ein bisschen Stütze, da noch ein bisschen mehr Gas zu geben.
Also ja. Piccolo bewegt?
Piccolo bewegt.
Bewegt in ihrem Moment.
Ja, genau.
Die sind Autorin, Marlene Wirtner-Durrsch. Die schreiben nicht Bücher, politische Satire. Das ist so ein bisschen euer Spezialgebiet. Schreibt unter anderem auch für Satire Magazin PET. Wäre das denn auch so ein bisschen Variante gewesen in die Politik?
Also Politik ist ja eigentlich nicht anders als das Organisieren von unserem gemeinsamen Zusammenleben, oder? Und das hat mich schon interessiert. Aber ich habe mir das nicht zugetraut dazumal und zudem hätte ich mich auch nicht entscheiden können für eine Partie.
Mhm. Und, warum nicht?
Mich dünkt, es haben alle immer irgendwie ein bisschen recht. Also ich habe mich einfach nicht entscheiden können. Und danach habe ich eben angefangen zu schreiben und ich habe gemerkt, dass bei mir daheim ich sauberer denken kann, weder wenn ich in einer strittigen Atmosphäre wäre. Also ich habe dann schon gemerkt, dass in der Politik es nicht immer ganz harmonisch zu und her geht. Und mir tut es fast zu, wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich nicht in einer guten Atmosphäre bin.
Und daheim hat er, wie gesagt, die Störfelder nicht. Was ist euch persönlich Ehrgeiz beim Schreiben?
Also mein persönlicher Ehrgeiz ist es, ein Satz, ein Wort. Also ich habe eine wahnsinnige Leidenschaft für den Bau von einem Satz und das genau richtige Wort zu finden für eine Gefühlslage.
Also schon ein bisschen pingelig.
Ja, ein bisschen pingelig in dieser Sache. Also da kann ich, wenn es muss, hier den ganzen Tag rumstudieren, wie ist jetzt das ganz genau? Und da habe ich Freude, wenn es dir passt.
Das ist die Autorin Marlene Wirtner-Durrer. Bei euch, Walter Zibung, ist es so, dass ihr grosse internationale Karriere auch gemacht habt in eurem Leben. Zuletzt seid ihr CEO bei Salomon Schweiz. Habt das Unternehmen dort erfolgreich geführt. Und habt aber ziemlich schnell mal noch das Ziel gehabt, mit 60 höre ich auf. Und zwar wirklich, auch nicht mehr als Berater oder weiss nicht was, man da alles noch so
genau
machen kann.
Richtig, ja.
Der hat wirklich den Schlussstrich gezogen. Was war das denn für ein Gefühl gewesen, plötzlich so unnütz in den Tag hineinzugehen?
Ja, das war genau der Reiz gewesen, so ein bisschen unnütz sein. Darum habe ich gesagt, Freestyle-Rentner. Ich wollte die Sachen machen, die ich während der Arbeit nicht so machen konnte. Das hat mit der Familie angefangen, ich habe mehr Zeit für die Familie. Noch ein bisschen mehr Sport, noch ein bisschen mehr Berge. Und dann wollte ich auch etwas anfangen, das völlig neu war für mich. Und das ist per Zufall schreiben
worden. Ausschreiben, oder? Ja,
das also ist nicht wegen Marlene.
Ja. Und da habt ihr jetzt gerade ein spannendes Projekt, das letzte Projekt, das ihr gemacht habt. Da habt ihr das Muttersein ein bisschen genauer unter die Lupe genommen und darüber ein Buch gemacht. Erstens mal, wie kommen wir da drauf?
Ja,
der CEO, Bergsteiger und Mountainbiker macht ein Buch über das Muttersein.
Ich habe gemerkt, dass ich den Plausch am Schreiben und dann habe ich mir gesagt, ich möchte jetzt aber etwas schreiben, das nichts mit Bergen, mit Sport und mit Firmen und Management zu tun hat, sondern etwas ganz anderes. Und da hat mich Maya eigentlich drauf gebracht, meine Tochter.
Tochter, ja.
Die hat uns auf Neuseeland gerufen, weil sie jetzt zwei Kinder bekommen, Kai. Und dann hat sie mir die Lani gegeben, die dreijährig ist, und der Kai hat den Beata genommen. Und dann ist sie in die Dusche abmarschiert und nicht mehr rausgekommen. Und zum Glück haben sie in Neuseeland so, wie sagt man denn, die machen das Wasser laufend heiß.
Bei uns ist ja Boiler.
Durchlauferhitzer. Und bei uns haben wir einen Boiler, der wäre schon dreimal leer gewesen. Aber nachher ist sie rausgekommen und hat gesagt, jetzt habe ich in aller Ruhe können duschen. Und dann habe ich mir müssen sagen, ja, aber hey, das Problem habe ich noch nie gehabt. Ich habe immer in aller Ruhe duschen. Und dann hat sie mir das erklärt. Ja, weißt, dann muss der Kai schlafen und lasse ihn ins Bad rein zum Duschen. Und dann genau zu dem Zeitpunkt, wo man die Lani ein kleines Bruns loswerden. Und jetzt konnte ich das erst mal machen, weil der Mann ist 24 Stunden am Arbeiten.
Also so sind die sensibilisiert worden über den Job Mutter sein. Ja. Das erste Mal, das ist noch wie Schuppen von den Augen
gefallen. Ja, dann ist am Freitagabend übernommen, bis am Sonntag. Und nachher habe ich gewusst, was eine Mutter macht.
Und er hat nachher auch vor recherchieren, ganz kurz, was hat er herausgefunden? So die Quintessenz von all diesen Gesprächen, die er geführt hat in diesen Recherchen.
Also ich habe herausgefunden, dass es viel leichter ist, CEO zu sein. Da kannst du delegieren, kannst auch noch an Kaffeemaschinen flirten. Aber Mutter, da bist du 24 Stunden mal 7 Tage immer auf Draht und das alles mit einem gewissen Schlafmangel.
Habt ihr denn als ehemaliger CEO in diesem Buch auch Lösungsansätze? Also managementtechnisch.
Nein, also
das schon nicht, gell?
Ich gebe keine Tipps an
mich. Also, man denkt, also, würdet ihr da noch Vorträge geben, oder? Die machen auch Vorträge. Habe ich gesehen, Frauenvereine, die da gehen, Vorträge machen.
Ja, einfach
machen.
Aus Buch vorstellen,
aha, okay.
Dass ich etwa eins, zwei kann verkaufen.
Ja, jetzt denke ich, dass nicht als Grossvater, der jetzt sagt, wie es müsste gehen, gell?
Ja, nein,
das schon nicht. Wir sind hier mit der Sendung persönlich auf SRF1 in der Innerschweiz. Ich glaube, ich darf sagen, das ist natürlich eine katholisch prägte Situation. Und bei meinen Gästen ist es so, in der Kindheit. Sie waren sowohl katholisch wie auch reformiert. Und das war nicht immer einfach. Marlene Wirtner, was war das Problem?
Also, mein Vater ist katholisch, meine Mutter reformiert. Sie ist von der Ostschweiz gekommen. Und nachher haben sie geheiratet. Und als meine Eltern geheiratet haben, hat mein Vater mir ein Versprechen geben, wenn einmal ein Kind auf die Welt kommt, dass das katholisch ist. Dann ist es aber etwa 4 Jahre gegangen, bis ich gekommen bin. Und mein Vater hat das nicht mehr gewusst oder nicht mehr dran gedacht.
Er hat es vergessen.
Und er hat gesagt, das Kind ist wie die Mutter, also reformiert. Dann bin ich reformiert getauft worden. Und dann, als man mich einschulen, also in den Kindergarten angemeldet hat, ist das irgendjemandem aufgefallen, dass ich jetzt reformiert bin. Und dann ist der Pfarrer heimgekommen und hat meinem Vater gesagt, er sei ja verwarnt worden. Also er werde jetzt exkommuniziert, oder? Das hat man ihm angetroht.
Das ist ein Herzwort.
So genau. Und das hätte meine Mutter nicht wollen, oder? Und meine Mutter hat gesagt, ja gut, also das wollen wir nicht. Unter einer Bedingung war sie einverstanden, dass man mich dann umtaufen. Und zwar unter der Bedingung, dass mein Vater jeden Sonntag, bis ich 18 sei, mit mir zu Chile ging.
Und das war eine gute Lösung. So.
Ja, also, ich habe das noch genossen, ich habe es toll gefunden, er hat es wirklich gemacht. Ja. Aber meine Mutter hat den Wunsch sehr schnell bedauert, weil er nach der Kirche in Engo ist und mich heimgeschickt hat. Somit war also der Sonntagsbraten meistens ein bisschen verkohlt.
Bei euch war es die genau gleiche Situation, Walter Siebung. Auch reformiert Mutter, katholischer Vater. Und das hat zu was geführt?
Der Vater hat nicht 18 Jahre mit mir in die Kirche. Und hat gesagt, exkommuniziere, aber sofort. Und wir sind der Reformierte aufgewachsen.
Aber die sind gleich auch in die katholische Pfadi aufgenommen worden?
Als erster reformierter Pfadfinder habe ich wegen dem Vikar Hardegger, grandiger Vikar, gesehen. Der hat gesagt, jetzt das erste reformierte Kind nehmen wir jetzt da rein.
Hat man das zu spüren bekommen?
Ja, nur indem man bevorzugt gelebt hat, im Inneren.
Gut, das geht ja, oder?
Ja, ja.
Wir sind in Hergiswil aufgewachsen, zusammen mit einer 3 Jahre alten Schwester, Sohn von einem sogenannten Lumpenhändler.
Genau.
Muss ich noch schnell sagen, was das ist?
Das ist heute ein Recycling Specialist.
Eben, so heisst das heute. Und das sammelt Sachen ein und tut es recyceln.
Also damals wieder, sind wir Lumpenhändler.
Auf Deutsch, also, ja. Recyceln, ja. Also,
ja. Ja, ja. Altwaren, Altpapier ja. Vor allem. Dann auch Lumpen. Wo man hätte müssen waschen, zweckschneiden. Da hat mir meine Schwester immer zusammengeschissen, weil ich das nicht richtig gemacht habe.
Aber die hat dafür ein anderes Spezialgebiet gehabt, ja. Nämlich das Altpapier.
Beim Altpapier bin ich Vordermann gewesen. Weil da hat man durch alles Mögliche durch können schauen. Und da ist hier und da dann schon, sind die ersten Playboy auf Englisch vorgekommen. Und dann habe ich natürlich die Interview lesen. Ich bin sehr englisch interessiert. Und habe ihr natürlich auch eintauschen nachher gegen. Also, der Nachbube hätte sogar Großmutter hergegeben. Aber ich habe also als absoluten Toppreis habe ich den ersten Jimmy gekannt. Da habe ich eingehandelt mit einem Playboy.
Ist nicht wahr? Aber jetzt da hat schon der Handel angefangen.
Ja, ja, also ja, ja.
Der Geschäftssinn.
Ja, das ist schon.
Der erste Geschäftssinn ausgelebt mit genau. Playboy aus dem Altpapier. Ja, der ja. Walter Siebung. Ihr seid aufgewachsen, Marlene Wirtner-Durer, als Einzelkind in Stans, wo ihr auch heute mit eurem Mann zusammen erlebt. In einem geselligen Umfeld, hat er mir gesagt. Und überaus ein freundliches Kind seid ihr gewesen. Was ja. Heisst das?
Also ich bin enormes freundliches Kind war. Und meine Mutter hat immer, wenn wir auf Luzern sind, hat sie immer gesagt, jetzt sag doch nicht immer allen Leuten Grüezi. Die müssen doch nicht wissen, dass wir vom Land kommen.
Ich meine, im Nachhinein betrachtet, was war eigentlich der Grund gewesen? Wieso dir so freundlich sind?
Ich weiss auch nicht. Also, ich habe einfach alle Leute toll gefunden. Also, ich war sehr neugierig auf neue Leute. Und ich habe die immer ganz hoch eingeschätzt. Also, eigentlich höher wahrscheinlich als mich selber. Ich hatte alle gerne. Ich habe alle Leute gerne. Das
ist
und das hat sich eben auch auf meinen Musikgeschmack ausgewirkt.
Ah ja, und inwiefern?
Also, ich habe gerne Schlager gehabt. Und dann war ich 11. Und dann ist Marina, ist der.
Ja.
Und das läuft ja heute noch, gell?
Ja, genau. Und da bin ich vorne, wir haben das Mauern vor unserem Haus, da bin ich auf die Mauern gesessen und allen Leuten, die durchgelaufen sind, ob sie es wissen oder ob sie es nicht wollen wissen, gesagt, das Lied, Marina, wir sind jetzt hören, weil etwas Schöneres gäbe es wahrscheinlich nie mehr.
als Marina Marina. Ja. Das ist die Einschätzung von der jungen Marlene Wirtner. Die hat, apropos Musik, die hat als Bub eigentlich so etwas gemacht, wo manche Bubentraum auch hat. Also ich hatte zum Beispiel auch den gehabt. Nämlich einen Störsender aufgebaut mit einem Kollegen zusammen. Und die hat tatsächlich dann auch das Wunschkonzert von Radio Birro Münster gestört mit eigener Musik.
Aber im ersten Teil, dort war nicht Marina drin. Im ersten Teil ist immer Volksmusik gekommen.
Und die hat dann nachher anders aufgelegt.
Und wir haben dann so Presley, sorry, nicht Marina, aber wir haben dann so ein bisschen Presley reingestört. Und so in der Nachbarschaft, 200 Meter, 300 Meter Umkreis, haben die plötzlich in der Ländlermusik innen, haben die Presley gehört. Und da muss ich sagen, das war nicht wegen mir, das war wegen Ameisi.
Ameisi ist?
Ja, das war der genialste Techniker. Der hat zwei rechte Hände und ich zwei linke. Und wir haben da etwa dreimal es geschafft, in das Wunschkonzert hineinzukommen und das zu stören. Und nachher hat das aber rassig aufgehört.
Ja, die sind verfolgt worden, nehme ich
an. Ja, das ist brutal. Da sind sie mit Antennen gekommen und allem Möglichen.
Mit was für Konsequenzen, wenn ich darf fragen?
Ja, so mein, ich konnte mich ein bisschen zurückziehen, weil wir haben ja von Ameisen daheim ausgesendet. Und er ist eigentlich dran gekommen. Und ich muss sagen, die ihn gefunden haben, die haben gesagt, also, das ist so ein genialer Typ. Wir müssen da loslassen, ohne einen Bus zu geben. Das hat damals etwas geheissen. Also das war furchtbar, da Radio Berro Münster zu stören. Das wäre heute...
Ja gut, also, das geht ja auch nicht, da sind wir uns einig. Oder? Aber es ist ein Bubenstreich, der sicher prägend hat für immer. Oder?
Also persönlich hätten wir nie
gestört. Nein. Marlene Wirtner, du bist seit das Leben lang, was die Schule betrifft, eigentlich zu Schwestern in die Schule. Die sind so aufgewachsen. Damals mit Schwestern als Lehrpersonen und die haben auf alle Gattungssachen auch geschaut, zum Beispiel auch auf die Haltung. Ja.
Das ist richtig. Ich habe praktisch nur Klosterfrauen in der Ausbildung gehabt. Und die Schwester Rosa in der ersten Klasse, da haben wir, also wenn man ein Knädli so gemacht hat, haben wir da mit dem Lineal drauf bekommen.
Und, Tatzen, ne?
Nein, da nicht, das war nur, dass man, nicht, dass man so übergeschrieben hat. Das war noch keine Tatze. Ja. Das war da. Ja. Das ist viel später gekommen. Und nachher hat man einen Stecken bekommen, da hinten eingespannt und da in die Ellenbogen rein, dass man so schön gerade gesessen ist. Und ich bin immer ein paar Zentimeter grösser geworden, wenn ich das bekommen habe. Und sonst, also ich habe eben praktisch auch ein Klosterfrauen gehabt, die sind also alle zusammen perfekt gewesen, außer eine.
Aber der hat jetzt gesagt, Tatzen ist später gekommen, das kann ich jetzt nicht einfach so im Raum stehen.
Ja,
also,
das,
Der hat Tatzen bekommen, etwas sehr, sehr Schmerzhaftes, oder? Wo, hat die denn das den Eltern nicht gesagt? Hat die nicht mal einfach gesagt, hey, wir werden hier geschlagen quasi, oder?
Daheim?
Ja.
Ja, nein! In dieser Zeit, ja, da hat man daheim noch ein paar Toren bekommen.
Können die das auch?
Ja. Nein, das wäre jetzt das Dümmste, was du machen kannst. Heimgehen und erzählen.
Das war jetzt einfach eine ganz naive Frage, natürlich jetzt von einer anderen Generation.
Ja, offensichtlich.
Und das ist jetzt, ich wollte sagen, das war jetzt eine Schwester, die besonders streng war.
Ja, also alle anderen waren wirklich perfekt. Aber die eine, die haben wir zwei Jahre gehabt, der 5. und der 6. Klasse. Und die war extrem streng. Also wirklich. Und ich habe am Schluss von diesen zwei Jahren habe ich eigentlich nur gesagt, ich habe jetzt gelernt, rechnen und schreiben sehr gut bei der. Also es war sehr taffig dadurch. Aber ich habe gelernt, liegen und Unterschriften fälschen.
Also für Strophen, die ihr bekommen habt und eine Unterschrift hättet müssen einholen von daheim.
Ja, genau. Also es war extrem.
Speziell was natürlich auch, dass euer Vater im Schulrat war.
Ja, also ich kann eine Episode erzählen. Also es ist, mein Vater war im Schulrat und es ging um die SEC-Prüfungen gegangen. Ich selber habe die Prüfung gemacht für das Institut und meine Kollegin, also einige davon auch, und einige davon haben die Sekundarschulprüfung gehabt. Und dem anderen ist mein Vater heimgekommen von der Schulratssitzung Sitzung und ich wollte natürlich wissen, wer von meinen Kolleginnen und Kollegen, also nur Kolleginnen, ja.
Heute sagt man, dass es so,
ja, ja, genau. geschafft hat, oder? Ja. Und er hat mir gesagt, ja, das darf er mir nicht sagen. Und ich habe gemietet und gemietet. Und dann hat er gesagt, gut, ich sage das, aber wirklich, du darfst es bis morgen Abend kein Mensch sagen. Das musst du mir versprechen. Ich habe gesagt, jawohl, verspreche ich. Und dann hat er mir gesagt, es sind alle durchgekommen, nur ein einziges Mädchen ist bedingt reingekommen. Und das eine Mädchen, das ist so der Liebling gerade von dieser Schwester gewesen. Also habe ich auch gewiss nicht genug getan. Und dann bin ich am anderen Tag in die Schule gekommen und dort die Schwester ist auf mich zugekommen und hat gesagt, du weißt sicher, wie es gegangen ist. Und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiss es, aber ich darf es nicht sagen. Und danach hat sie gesagt, ja, in mir schon. Und dann habe ich gesagt, nein, ich habe meinem Vater versprochen, dass ich es nicht sage. Und dann hat sie mich also wirklich rausgezehrt, aus dem Klassenzimmer raus. Und hat mich so lange den Haar geschuppt und mir an die Tatze gegeben, so lange, bis ich einfach gesagt habe. Oh. Und nachher habe ich es gesagt und dann hat sie mich wieder an den Haaren reingezogen ins Klassenzimmer und hat mir vor der ganzen Klasse gesagt, in dem Mädchen dürfen dir im Leben lang nie mehr etwas glauben, weil das ist eine Lügnerin. Und nachher bin ich zu meinem Pult, habe alles zusammengepackt. Ja. Beim Rausgehen habe ich gesagt, zu dir, du hure Kuh, komme ich nie mehr in die Schule.
Das ist der Originalton.
Ja. Ja, das.
Walter Zibon, wenn ihr das hört, kommen ja vielleicht auch Schulzeiten auf. Ihr seid da mal einmal kurz vor dem Rausschmeissen vor der Schule, oder?
Also, ja, gut, das war ja Ende dritte Sekte und das habe ich mir selber erwirtschaftet.
Also, in dem, dass ihr was gewesen seid, Revoluzzer oder.
Ich habe natürlich. In der dritten Sekte hatte ich wirklich eine Periode, in der ich alles viel besser gewusst habe als alle anderen.
Eben Revoluzzer.
Das war jetzt klar, dass ich die Weisheit gesoffen hatte. Und habe mich dann gegen Lehrer und die mich konfirmieren wollten, aufgelehnt. Und da hat mir dann der Vater mal richtig Tüner eingetan. Ist das schon noch
gut? Tüner eingetan?
Tüner eingetan, ja.
Das heisst?
Ja, nachher habe ich schön gefolgt.
Ja. Ja. Also auch mit strenger Hand halten.
Ja, er hat gesagt, der Mutter zu lieben.
Ja, der Mutter zu
lieben. Wegen ihm, er hat eigentlich noch Freude, dass ich... Aber der Mutter zu lernen.
Die hat nachher ein KV gemacht auf einem Treuhandbüro. Ja. Das ist ja ähnlich. Also eher eine trockene Angelegenheit, sage ich jetzt mal. Also Buchhaltung.
Ja, so. das ist noch interessant. Eben, ich bin Ende dritte Sek, habe ich alles gewusst. Und dann bin ich in die erste Lehrjahr gekommen. Und dann bin ich also zunderschonen gesehen. Da hat mich eine total kaputt gemacht. Weil ich habe gar nichts.
Also heute würde man mobben sagen.
Ja, also die hat mich gröber gemobbt. Ja. Ja. Ein Jahr lang. Und dann ist es aber nachher wieder opsi gegangen, weil ich mich in die Buchhaltung verliebt.
Tatsächlich?
Ja. Und dann haben wir die rausgemobbt.
Und du, ja. Ja, das sind auch ruhige Seiten, die da kommen. Wie war das? Also, die haben mir gesagt, die sind wie eine Art auf die Stör gegangen.
Ja, ja.
Auch Buchhaltungen machen?
Ja, da bin ich zu Wirtshäusern, zu Automechanikern, bis ins Aargau runter, im dritten Lehrjahr. Und dann habe ich die Buchhaltung für ein ganzes Jahr machen, inklusive Steuererklärung. Und dann haben die mir meistens so eine Kiste voll Beleg gegeben und gesagt, jetzt kannst du da innen wühlen und suchen. Am Schluss musste ich einfach eine Steuererklärung abgeben.
Da lernt man natürlich auch eine gewisse Kosmetik betreiben.
Ja, ja, VV. Da habe ich nicht alles durchgewählt.
Als jemand, der nachher international tätig war, da kommen wir darauf zu sprechen, Walter Zibon, hat ihr natürlich auch Sprachen lernen. Französisch zum Beispiel hat ihr in einem Bierdepot in Neuchâtel gelernt.
Ja, das habe ich verfeinert dort.
Ja, ja.
Ja, ja, nach Sek kannst du natürlich Französisch, oder?
Ja, und wie ist das? Also, Bierdepot?
Ja, es war ein Bierdepot mit 3 Angestellten. Und wir mussten Bier ausliefern, Bestellungen entgegennehmen.
Und dort hat er nachher das feine, feine Neuchâtel-Französisch geredet?
Jawohl, und wie die Fläschchen alle heissen und so. Und der ist ja dort, als absoluter Höhepunkt, ist der Dürrenmann bei mir vorbeikommen und hat auch noch Bier bestellt. Der ist persönlich aus Bier holen. Damit.
Friedrich Dürrenmann?
Ja, ja, ja. Und dann musste ich natürlich die Bücher müssen lesen. Bin doch nicht rausgekommen.
Aber der hat eine Unterschrift geholt.
Ja, der hat mir das gleiche Buch unterschrieben. Aber ich kann ihm gesagt, ich verstehe das nicht, was er da schreibt.
Aber irgendwie spüre ich schon, der hat ihn gleich auch, er hat gewusst, es ist etwas Spezielles. Der hat ihn noch ein bisschen angekommen.
Ja, ja, nein, nein. Ja, ich bin natürlich mit dieser Unterschrift überall hin.
Marlene Wiedner-Durer hat auch jemanden angekommen in ihrer Jugend oder auch als erwachsene Frau noch. Der Robert Stolz, der Musiker und Komponist.
Ja, das ist natürlich.
Was war das für eine Anhimmelung?
Also es war so, nach der Marina, ist natürlich Operette gekommen, oder, die ich wahnsinnig gerne gehabt habe. Sehr antizyklisch, weil alle haben ja für Beatles und Rolling Stones hören und ich bin immer noch in My Fair Lady und an der Operette gegangen. Und nachher habe ich mir geschworen, mit 15 habe ich mir geschworen, wenn der Robert Stolz stirbt, weil das ist der letzte Komponist, Operettenkomponist gewesen, der überhaupt noch gegeben hat. Vorher schon Lehar und Strauss und offenbar sind ja schon alle tot gewesen. Habe ich gesagt, wenn der Mann stirbt, gehe ich dem an die Beerdigung, wo immer das alles sein wird. Und dann
das ist ein sehr spezieller Gedanke, muss ich also sagen. Ich meine, wir könnten ja sagen, wie geht der noch zur Lebzeiten schauen? Aber der hat gedacht, nein, einfach zu seiner Ehe quasi.
Ja, ja.
Und wo
ja,
ist denn die Beerdigung gewesen?
Ja, und nachher ist plötzlich, ich bin inzwischen natürlich auch ein bisschen älter geworden, ich war 28 oder so, kommt am Radio in den Nachrichten, der Robert Stolz ist gestorben in Berlin. Nein, ich dachte, Jesus Gott, jetzt ist er in Berlin. Aber der wird doch zu Wien, der muss doch zu Wien und überhaupt und was. Und dann habe ich angefangen, umzutelefonieren, verschiedene Botschaften, wenn das jetzt sei und wo da jetzt beerdigt
also
werden.
Also Ernstfall, oder?
Ja. Ja. Und die österreichische Botschaft in der Schweiz hat mir dann sagen, dass er überführt wird nach Wien und dass er sicher im Zentralfriedhof wird beerdigt werden. Aber wenn, können sie mir nicht sagen, ich muss halt immer jeden Tag wieder anleiten und dann müssen wir schauen.
Und die sind wir nach Wien. Entzogen.
Ja, und irgendwann habe ich gefunden, blase dir mir, wenn ihr mir nicht könnt sagen, wenn ich fahre, jetzt einfach mal auf das Wien, oder? Und dann habe ich sehe mich heute noch, es war ein Nachtzug, oder? Ich bin ziemlich verknittert angekommen. Ich hatte einen langen Jeansrock gehabt, mit einem so grossen roten Knopf. Und nachher bin ich in ein Taxi für ein Hotel und dann habe ich den Taxichauffeur auf einmal gefragt, ob er wüsste, wenn der Robert Stolz beerdigt wird. Dann hat er gesagt, ja jetzt, heute. Dann habe ich gesagt, was? Und dann habe ich schnell das Göffel irgendwie, glaube ich, abgestellt oder mitgenommen, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich gesagt, sofort auf den Zentralfriedhof. Und dann bin ich da irgendwie da rein und plötzlich bin ich in einem Zug inne, der so läuft. Und zwar ist plötzlich neben mir der Heintje und der Peter Alexander. Ja.
Da kommt man sich schon fast wie im Film vor.
Ja, und vor allem ich mit meinen roten Knöpfen. Und da rechts und links alle brandschwarz angelegt. Und Jesus Gott, also mir ist auch nicht mehr so wohl gewesen. Und ich habe halt einfach mitgeschaupert und so etwa 30 Meter vor dem Grab kommt die Polizei und holt mich raus.
Das ist dann nachher das Ende von dieser.
Ja, dann habe ich müssen da wie die anderen anjaschen. Es sind tausende von Leuten auf der Seite gestanden, oder? Wo schön spaliert gestanden sind. Vorher war es noch komfortabel gewesen, aber nachher habe ich dann müssen stehen, bis ich endlich können, ja.
Das sind Lebensgeschichten, die nur im Persönlichen gehören, hier auf SRF 1, Marlene Wiedner-Durer, heutige Autorin, der ehemalige CEO, der Walter Zibung, auch bei uns zu Gast. Ich meine vorher vom Französischlehrer gehabt. Englisch habt ihr auch gelehrt, und zwar auf eure sehr spezielle Art. Nicht im Bierdepot, hätte ich auch können sein, sondern die sind dann, weil es nach in der Schule nicht passt hat, in ein Spital gegangen, wo ihr als Pfleger gearbeitet habt. Als junger Trübel, muss man sagen.
Ja gut, das ist London damals, die haben nicht einmal meinen KV-Ausweis honorieren. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Aber die haben gesagt, das Papier ist nichts wert. Und dann in einem Operations... nein, dann kommt ja nachher der Operationssaal.
In einem Spital?
Im Spital konnte ich arbeiten, habe einen Work Permit bekommen, konnte dort arbeiten. Und die Oberschwester, das war in einer Abteilung, das war ein absoluter Drache. Aber nur zu den Mädchen, nicht zu mir. Weil ich habe mich nach
der Arbeit... Einzige, oder wie? Der sind eigentlich der einzige Bub.
Ja, ja, klar. Und danach, ich habe immer nach der Arbeit habe ich einen gefunden, der wollte, dass ich ihm die Zeitung vorlese. Auf Englisch.
Also ein Patient.
Ein Patient, ja, ja. Ja. Und die haben ja Freude gehabt, die haben nicht mehr lesen und ich habe da vorgelesen. Verstanden haben sie ja wahrscheinlich nicht viel. Aber so konnte ich eigentlich Englisch lernen, weil gewisse haben sich dort Mühe genommen und haben mich auch korrigiert. Und dann hat der Drache in mir gesagt...
Also die Abteilungsschwester.
Jawohl. Ja. Hat gesagt, also das habe ich noch nie gesehen, dass einer nach der Arbeit kommt, etwas machen da drin. Ich schaue, dass du in Operationssaal arbeiten kannst. Das ist ganz ein geiler Job, hast du da drin.
Aus?
Operating Theater Attendant. Das Zeugnis habe ich daheim immer noch, da bin ich richtig stolz.
Ich muss auch schnell sagen, das war dann ein junger Bursch, 20 ungefähr, oder?
Ja, 20.
Also keine Ahnung von Tuten und Blasen.
Keine Ahnung von Tuten und Blasen.
Und die sind dann in der Operationssaal gearbeitet?
Ja, und dann musste ich verschiedene Sachen machen. Vor allem schauen, dass nicht zu viel drinnen bleibt, wenn man zumacht.
Das hat man euch anvertraut.
Ja, ja, ja. Ich konnte zählen. Ich bin ein Buchhalter.
Aber ich meine, wenn man das jetzt heute hört, muss man sagen, das glaube ich nicht. Das ist ein Märchen, das das erzählt.
Ja, ja, also wenn ich das Zeugnis nicht hätte, das wäre...
Würde das selber nicht glauben?
Ja, ja, genau.
Und ihr habt so Englisch gelernt, oder?
Ja, so habe ich tipptopp Englisch lernen.
Und sind so nachher auch um die Welt gezogen. Ihr habt ein Jahr lang mit einem Kollegen zusammen eine Weltreise gemacht. Ihr seid mit ganz vielen Erfahrungen wieder zurückgekommen in die Schweiz. Habt ihr nachher eigentlich euch beworben auch für den ersten Job, den ihr ausgelesen hat. Und das ist ja so, dass dir dank diesen vielen Erfahrungen, die ihr gemacht habt auf der ganzen Welt, als Weltenbummer, seid ihr eigentlich zu eurem ersten Job gekommen?
Ja, also der erste richtige Job ist, das war ein Inserat mit etwa 10 Sachen, die man erfüllen sollte. Und ich konnte gleich zum Interview zu dem Chef, einem Holländer. Und dann hat der Holländer gesagt, weißt du, erfüllst etwa 2 von diesen Kriterien, die wir gesetzt haben. Die anderen erfüllst du nicht. Aber ich wollte dich gleich sehen, weil du bist ein Jahr lang um die Welt gereist und ich habe all das gelesen, Nickelmine geschaffen und weiss der Teufel was. Da muss ich jetzt die Story einfach hören, wie du das gemacht hast. Weil ich, armer Kaib, 50-jähriger Manager, muss immer Erstklasse im Zug rumfliegen und in 5-Sterne-Hotel übernachten. Und dann hat er mir zugelassen in allen Details und am Schluss hat er gesagt, du hast den Job.
Obwohl den Anforderungen nicht entspricht?
Überhaupt nicht. Aber ich habe dann gleich herausgefunden, warum dass er mich genommen hat.
Nämlich?
Ja, ich war Einkaufsassistent und wir haben Geissenhaar und Schweinsborsten und sogar Menschenhaar eingekauft. In Indien, Pakistan und China. Und haben die in einer Holländer Teppichfabrik verkauft. Und für das hat man müssen in Pakistan, Indien und China in die Pampause.
Ja.
Und in der Pampause sind die 5-Sterne-Hotels relativ rar gewesen.
Was euch egal gewesen ist.
Ja, was ich. Aber es ist mir wöhler gewesen.
Aber die sind dann auch als eben 20-Jährigen, 24-Jährigen, so, sind die auch Erstklasse geflogen und so vom Unternehmen. Da muss man noch.
Ja, ja, das war das Grösste für mich. Ja. Ich bin praktisch von barfuß in die Swissserie gelaufen mit. Ja.
Mit Champagner und allem drum und
dran. Ja, das habe ich eher nicht geglaubt, dass das möglich ist. Ja. Und das war schon super gewesen. Und das hat mir schon einen sehr guten Einstieg.
Direkt gesagt, nach China, das war natürlich auch noch eine Zeit gewesen, wo China nicht einfach so... Eben, das war zu gewesen. Also, wie war das gewesen, einzureisen nach China?
Wir mussten dann von Hongkong auf Kanton. Dort war die Einkaufsmesse. Und da ist man mit dem Zug an die Grenze, an Fluss. Und dann müssen wir alle über den Fluss laufen. Und dann hat man wieder müssen Zug nehmen auf Kanton. Zwischendrin hat man Immigration müssen. Das war eine Halle, 10-mal so gross wie die. Darf ich das noch kurz erzählen? Weil ich habe noch so einen Kassettenrekorder bei mir gehabt mit Janis Joplin und Jimi Hendrix Musik. Und da haben mir alle die 50-jährigen Topmanager gesagt, mit dem kommst du nie rein. Ich bin dann trotzdem mit dem rein. Und die haben natürlich die Musik hören, die Chinesen. Und gesagt, das ging nicht in China. Sättige Musik. Und dann habe ich gesagt, ja, aber jetzt müsst ihr hören, Jimi Hendrix müsst ihr jetzt einfach rasch hören. Star Spangled Banner. Das ist die Nationalhymne von Amerika. Und dort spielt dann mit der Gitarre ein Wahnsinnsstück.
Ein sehr wo, Lutz, oder?
Wo man dann auch Flüger hört, Flüge, Bombe. Wo Bomben runtergehen und verplatzen. Und dann habe ich den Chinesen gesagt, und das ist genau gegen den Vietnamkrieg. Und dann haben die gesagt, jetzt müssen wir das auf den grossen Lautsprecher tun. Dann haben wir so Techniker genommen, wie Erde drinnen. Und dann ist das in der ganzen Halle. Haben die müssen Jimi Hendrix hören.
Ist nicht wahr.
Und bis heute bilde ich mir ein, dass ich einen Beitrag geleistet habe an die Öffnung von China.
Der Walter Simon. Uns in der Sendung persönlich auf SRF 1. Marlene Wirtner-Durer. Ihr habt ein Zeitchen, wir können nicht alles besprechen von so einem Lebenslauf, der ist so reichhaltig auch. Ihr habt ein Zeitchen auf einem Büro geschafft, was euch überhaupt nicht glücklich gemacht hat. Im Gegenteil, das war eigentlich eine triste Angelegenheit für euch. Aber dann habt ihr die Liebe zum Theater entdeckt. Und zwar hat es noch ganz gehörig der Ermu reingenommen. Was ist da passiert?
Ja, ich habe normal auf dem Büro geschafft. Ich bin nicht unglücklich gewesen. Ich habe einfach gemeint, das ist jetzt halt der Ernst des Lebens. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ich verpasse das Leben. Das stimmt.
Oh gut, das ist also eine strenge Ansage.
Ja, aber ja. Ich bin hart im Nähen, oder? Und nachher gut, hat mich einmal jemand gefragt für die Stanz im Theater, im Laientheater, im Fagabundus, Lumbazi Fagabundus, eine kleine Rolle zu spielen. Und ich habe gefunden, ja, das ist gut. In der Zwischenzeit habe ich natürlich geheiratet gehabt und unsere kleine Tochter, die dort unten sitzt, ist schon auf der Welt.
Wo ein grösser geworden ist, ja, jetzt genau. Karin, jawohl.
und dann habe ich gemerkt, bei der ersten Probe schon, habe ich gesagt, das ist es. Das ist das, was ich machen will. Und was machen wir jetzt, oder? Und mein Mann hat mich dermassen unterstützt. Er hat gesagt, also, wenn es das ist, was du möchtest machen, dann tue ich dich unterstützen, dann schauen wir, dass du noch eine Ausbildung machen kannst und alles. Und
aber das war nicht einfach, du hättest nicht mit Schauspielschule können.
Ja, jede Schauspielschule hat mich abgelehnt, weil ich bezahlt war. Aber
der hat das anderweitig organisiert.
Genau, und dann bin ich auf Luzern zum damaligen Direktor, zum Stör. Und ich habe dem keine Ruhe gelassen, bin nicht mehr rausgegangen, bis er mir versprochen hat, dass er mir eine Lehre einrichtet. Am Stadttheater Luzern hat er mir einen Szenenlehrer gegeben. Er hat mir einen Gesangslehrer gegeben und ich durfte beim Ballett einfach trainieren, dass ich ein bisschen fitter bin und so. Und nachher habe ich das 2 Jahre lang also wirklich durchgezogen, gemacht, tipptopp. Und nach 2 Jahren hat mein Szenenlehrer gesagt, unterstört der Direktor, ja, sie ginge jetzt, ich muss jetzt auch selber schauen. Einen Abschluss habe ich natürlich nicht gehabt. Und dann habe ich unbedingt in das Bühnenjahrbuch hineinwählen, weil das ist für mich wichtig.
Das Bühnenjahrbuch ist?
Das war damals, alle Schauspieler aufgeführt, wo, wenn ein Theater jemanden gesucht hat, dort nachgeschaut hat, wer könnte passen.
Also der Markt sozusagen.
Der Markt, ja. Genau. Den wollte ich einfach unbedingt dort hinein. Und eine Rolle, ja, und bin dort auf Frankfurt vorsprechen hat man müssen. Und dann bin ich dort gefragt, ich habe meine Seele aus dem Leib
gebildet. Alles
geil. Und dann haben die Experten dort so gesagt, ja, also sie haben Talent, zweifelslos, aber es fehlt noch dies und jenes. Und vor allem technisch müssten sie noch ein bisschen und so. Und dann habe ich gesagt, ja, das macht doch nicht, wegen dem bin ich ja da, oder? Wenn ich das spiele, kommt dann das schon. Und ich muss jetzt Praxis haben. Und dann haben sie gesagt, ja, also es gibt schon so viele arbeitslose Schauspieler und gehen sie doch wieder heim auf Stanz, gehen Theater spielen. Und dann habe ich gesagt, nein, das will ich eben nicht. Ich will jetzt einfach professionell Theater spielen. Dann haben sie mir zugeredet und dann habe ich gesagt, hören Sie. Und sie haben überhaupt keinen Abschluss, haben sie mir gesagt. Dann habe ich gesagt, hören Sie, der Max Reinhardt, der hat nicht nur keinen Theaterabschluss gehabt, der hat sogar eine Schauspielschule gegründet. Und Therese Giese hat nie eine Schauspielschule von innen gesehen. Also kommen Sie mir nicht mit dem. Und dann haben sie mir gesagt, ja, sie wollen sich doch nicht mit diesen Leuten vergleichen. Dann habe ich gesagt, doch, wenn Sie sagen...
Sie hat gekämpft wie eine Löwin.
Ja. Und aber schlussendlich, sie hat mich nicht aufgenommen. Und ich bin heimgefahren von Frankfurt. Mein Mann war dabei gewesen, Gott sei Dank. Er hat mich probiert zu trösten, aber es ist ihm nicht gelungen. Ich bin dann, von Frankfurt auf Stanz, habe ich nur gebrüllt. Und habe gemeint, die ganze Welt ist zusammengebrochen. Und nachher hat mein Lehrer, die Kollegin in Karlsruhe gehabt, die haben gerade ein Stück gespielt und die haben irgendwie telefoniert, freundschaftlich und so. Und der hat gesagt, sie spielen jetzt gerade etwas, es fehlen nur Frauen. Und dann hat mein Lehrer gesagt, ja, ich hätte eine. Und hat ein Foto geschickt und die haben gesagt, ja, die passt. Und dann konnte ich vorsprechen. Und dann haben die mich genommen in Karlsruhe im Kammertheater. Am 7.7.77 war meine erste professionelle Rolle. Yeah.
Ich muss rasch unterbrechen.
Ja.
Weil ich glaube, wir haben am 7.77 beide das Lotto, den Lotto-Sechser in unserem Leben. Ich zwar 5 Tage früher, am 2.7.77 ist meine Tochter auf die Welt gekommen.
Ist aber nicht wahr, jetzt. Genau in dieser Zeit.
Genau.
Das grosse Glück.
Ja, genau.
Das grosse Glück in dieser Zeit. Und, nein. Und die hat nachher viele Jahre hat die als Schauspielerin auch geschafft. Eure Tochter ist heute Schauspielerin.
Jawohl, sie hat aber einen Abschluss.
Ja. Was bedeutet euch das, dass eure Tochter Karin Schauspielerin ist?
Also, es ist zweischneidig. Es ist natürlich für die Existenz nicht so förderlich. Also, es ist halt ein härter Beruf.
Pflaster,
aber ja. Ich freue mich total und sie macht es ausgezeichnet. Sie ist eine ganz tolle Schauspielerin. Und ihre Mann übrigens auch. Ja.
Walter Zibong, ich möchte noch so ein bisschen auf das internationale Schaffen zu sprechen kommen. Ihr habt zum Beispiel 10 Jahre in Japan gelebt, dort ein Unternehmen geführt, aufgebaut auch, habt nach die Kultur müssen, in die hinein leben, die Sprache lernen. Ihr habt auch die Frau dort, die erste Frau lernen können, Familie gegründet in Japan. Wie habt ihr das erlebt, dort Fuss zu fassen?
Ja, also ich muss sagen, dank der Frau, die Japaner ist, oder war, ist immer noch Japaner.
Also, die sind trennt,
das wird schwierig. Ja.
Das sind so die Nuancen.
Kracht haben. Nein, auf jeden Fall ist das viel ringer gegangen. Weil ich wollte nicht in die Ausländer-Ghetto in Tokio, sondern wirklich neben draussen ein bisschen von Tokio. Und durch das bin ich mit den Japanern zusammen und konnte die Sprache lernen. Und hat das wahnsinnig spannend gefunden, in Japan zu arbeiten.
Ja, aber die Sprache ein bisschen lernen, da braucht man ja auch ein gesundes Selbstbewusstsein, um nachher als Unternehmer auch aufzutreten. Und die haben es tatsächlich auch fertig gebracht, in einem Unternehmen, das Unternehmen so weit zu bringen, dass es dort hat neue Toiletten gegeben.
Ja, da bin ich, wir haben ein Joint Venture gehabt mit einer der ältesten Japaner Firmen, die es überhaupt gegeben hat. Das ist ein Papier. Firma gewesen. Und dann bin ich der Chef von dem Joint Venture. Und da hat es verschiedene Firmen gegeben, in dieser Oji innen. Und dann haben wir alle Monate müssen berichten, was wir mit unseren Firmen so machen. Und da sind so 10 ältere Herren, 70 plus, sind rundherum gekommen. Und ich als 26-jähriger Schnösel da müssen berichten über unsere Firma. Und dann hat mich auf jeden Fall der oberste Boss dann gefragt, was ich gut finde an Japan und an Oji. Und dann habe ich dem gesagt, ich finde es super, weil sie im Computerzeitalter sind, sie in der Schweiz klar voraus. Und dann wollte er auch noch wissen, was nicht so gut ist. Und dann habe ich gedacht, jetzt Japan kannst du dich da nichts sagen. Und dann habe ich etwas Neutrales gesucht und dann gesagt, ich finde die Toiletten, die sind jetzt schon ein bisschen hinter den europäischen Standards. Weil dann müssen die armen Frauen und müssen da immer noch in die Hocke, wie bei uns die Skifahrerinnen. Und die haben das zur Kenntnis genommen. Ja, ja, ja. Und dann ist es 2 Tage gegangen und dann habe ich Bohrer gehört auf meiner Etage. Und dann sind brandneue Toiletten reingekommen. Das war meine grosse Leistung in Japan. Da haben mich alle.
Bravo.
Seitdem haben die Japanerinnen jetzt auch gerade bei.
Das ist die grosse Leistung von Walter Zibong in Japan. Nachdem er dort eben auch die Familie gegründet hat, ist er zurückgekommen in die Schweiz, 10 Jahre in Japan gelebt und hat eine Auszeit genommen. Auch noch speziell, in dieser Zeit hat man das noch nicht so gemacht. Er ist seitdem 37 hat eine Auszeit genommen und seit später dann nachher eben, nach dieser Auszeit, 2 Jahre, wo er in der Natur unterwegs war, seit Bergsteigen hat, seid ihr CEO geworden von Salomon Schweiz. Rückblendend gesehen, mit eurer Ausbildung, mit all dem, was ihr gemacht habt, könntet ihr das heute auch werden, im heutigen
Nein, Business? Unmöglich. Unmöglich, weil da würde ich mir sämtliche Zeugnisse fehlen von St. Gallen oder Harvard. Die habe ich nie gehabt.
Eben.
Und das ist heute nicht mehr möglich. Heute zählt man viel mehr auf theoretische Zettel, die man vorweisen kann. Und früher ist das viel praktischer gegangen. Wenn man das Gefühl hatte, Mama, der kann das. Der George Salomon hat mich damals noch selber interviewt. Und ich habe ihm ganz klar gesagt, dass ich Französisch nicht mehr kann. Das habe ich vergessen. Aber ich konnte Englisch und Japanisch. Und er hat hinten dran so ein Plakat von einer Japanerbank und hat mich gefragt, was das heisse. Und ich konnte das können lesen wegen dem Logo. Ich habe nur das Logo gekannt. Und er gesagt. Und dann war George natürlich tief beeindruckt und gesagt, wenn du das kannst lesen kannst, kannst du auch wieder Französisch lernen.
Was seid ihr für ein Chef gewesen?
Was ich finde,
ja, so in der Selbsteinschätzung.
Es hat ein paar, die da sitzen. Die
ja, nein, aber die in der Selbsteinschätzung.
Selbsteinschätzung ist, ich habe ganz klar 2 linke Hände. Und ich konnte das immer wieder kompensieren durch mein einfacher, fröhlicher Gemüt. Und die Leute haben, glaube ich, nie Angst vor mir, weil sie gewusst haben, ich weiss es eh besser als der Chef.
Jetzt fragt man sich natürlich, reicht das, um ein Manager zu sein von einem solchen
Unternehmen? Ja, das hat nicht gelangt. Jetzt musst du das anschauen.
Jetzt zieh ich die Schuhe ab.
Jetzt muss ich rasch, ich mache nicht Schuhreklame, aber der hat keine Schuhe, der hat einen Schuhbändel, ist aber gleich kein herkömmlicher Schuhbändel. Und ich habe 2 linke Hände, wie gesagt, und bei mir, wenn ich heute einen Schuhbändel schnüre und gehe joggen, dann tut sich der Schuhbändel hat ein Eigenleben und dann ist er wieder offen. Und ich habe dann, als ich in dieser Projektgruppe war, zum Schuhentwickeln, habe ich ganz klar gesagt, es müssen Schuhe hin, die nicht herkömmliche Schuhbändel sind. Ein neues System. Da kannst du nur dran ziehen
und, nachher ist
und zumachen. Oder? Und das ist super. Und ich muss sagen, das ist heute das bestverkaufte Produkt bei Salomon.
Und das ist eigentlich auf eurer...
Ja, dank der 2 linken Hände.
Dank der 2 linken Hände. Yes, das wird doch. So einen Chef müsste man haben. Der Walter Zibong. Marlene Wiedner, du hast vorher irgendwie das noch schnell dort anhängen, wo die gesagt hat, die hätten unbedingt alles geben dafür, für in das Jahrbuch zu kommen. Zu Frankfurt. Das Schauspielerinnen-Jahrbuch. Ja. Was ja nicht funktioniert hat. Ihr habt aber jahrelang nachher als Schauspielerin gearbeitet. Habt ihr es noch mal probiert?
Nein, ich habe es so gemacht. Jedes Mal, wenn ich ein Engagement bekommen habe, habe ich einen Vertrag bekommen. Den Vertrag habe ich immer auf Frankfurt geschickt. Immer geschickt.
Also als Beweis?
Genau.
Es geht auch ohne.
Genau. Und ein Jahr später, von diesem Weg, bin ich nachher immer automatisch drin gewesen, ohne noch irgendetwas zu machen. Habe ich Freude gehabt, ja.
Sie gehen eigene Wege, meine beiden Gäste. Marlene Wiedner-Thurer und Walter Zibong. Wunderbaren Sonntagvormittag haben wir hier jetzt in der Innerschweiz. Ihr seid beide hier auch wohnhaft. Beim Walter Zibong ist es so, dass er in einem Mehrfamilienhaus lebt, wo die ganze Familie auch ein bisschen verstreut ist. So ein bisschen Patchwork-Familie haben wir auch gespürt. Und oben am Wohnhaus hat er noch so ein Hüttli. Ich darf das schon so sagen,
ja, ein Hütli, nein, gell?
Ein Hütli, ja. Ganz für sich allein. Was macht ihr dort?
Ja, dort kann ich so in aller Ruhe vielleicht mal ein bisschen etwas schreiben oder etwas umstudieren. Und es ist so ein bisschen mein Rückzuggebiet. Und Der kleine Kai, der hat auch gesagt, er will ja mal das, wenn wir nicht mehr rum sind. Mhm. Weil die Lani will so die Unterliege schaffen.
Also eben, eure Enkelkinder, muss man sagen, wohnen eben auch dort.
Ja, die sind so schnell einig.
Ja. Ja. So ist das also alles schon geregelt.
Genau.
Und das hat natürlich einen Reiz. So ein Bubenhäuschen ist das
ja,
nämlich.
Ja, genau.
Was ist eure Oase vom Rückzug, Frau Wirtner?
Aha, ja, also wir wohnen auf zwei Steck. Das heisst, ich habe schon meine Rückzugsmöglichkeiten. Und dann haben wir zu oberst oben das Estrichzimmer noch ausgebaut, wo so ein bisschen Alphütten-Charakter hat. Dort kann ich mich auch zurückziehen. Und zurückziehen.
Wobei, also gut, ich habe jetzt ehrlich gesagt bei euch auch nicht so das Gefühl, ihr seid gar nicht so der Mensch, der sich stark zurückziehen muss. Ihr hättet gerne ein bisschen Betrieb,
ja,
wenn es ein bisschen etwas läuft.
Richtig. Ja, ich tue mich nicht so gerne zurückziehen.
Das war also eine blöde Schlussfrage von mir mit allen Worten. In dem Sinn möchte ich vielleicht noch schnell zusammenfassend fällt mir einfach eins auf. Beide, sowohl Marlene Wirtner-Durer wie auch der Walter Zibum, haben etwas gemacht, was ich sehr imposant finde. Sie sind immer andere Wege gegangen, haben aber ein Ziel gehabt, das verfolgt und erreicht. Es geht nicht immer nur 0815 Weg, es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Es gibt auch wunderbare Song von Frank Sinatra, «I did it my way». Passt eigentlich für Sie zwei. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass wir in eure Biografien reingückeln konnten. Danke schön, alles Gute. Merci euch fürs Dasein und fürs Zuhören. Schönen Sonntag, alles Gute. Auf Wiedersehen.
Danke euch.
I did it my way. Persönlich war das hier auf SRF 1 mit der Autorin, Schauspielerin, mit der Marlene Wirtner-Durer und dem Walter Zibung, der beruflich um die Welt gezogen ist. Sie waren zu Gast beim Dani Vorler, für Technik verantwortlich der Björn Müller und Hedi Masoldi. Das nächste persönlich, das kommt in einer Woche dann mit dem Christian Zeugin. Bei ihm zu Gast sind Stefanie von Orelli, das ist die Chefärztin von der Frauenklinik Triumli Zürich, und der Nicolas Bidou, er ist Filmchef im Bundesamt für Kultur gsi und heute Leiter von Präsenz Schweiz. Die Sendung persönlich jeden Sonntag also am 10 Uhr am Vormittag oder dann am Abend am 10 Uhr oder als Podcast unter srf1.ch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.